Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen, großen, weiten Welt. Heute ist der 9. Juli 2021, Planspieltag für Cyber Polygon. Darüber werden wir natürlich auch gleich reden. An meiner Seite, wie immer, Schnieke, wie immer, frisch gebügelt, wie immer, Andreas Popp.
Wie findest du doch immer wieder die richtigen Worte für mein Outfit? Ja, wir sehen hier gerade aus der Scheibe und es ist nebelig und trübe und es hat sich ein Regentag heute angekündigt und morgen auch. Ja, lieber Andi, der mich jetzt gerade hört, du siehst, ich bin auch ehrlich und auch ganz objektiv in der Darstellung. Aber ab übermorgen wird die Sonne wieder ganz groß scheinen. Wir werden einen wunderschönen Sommertag erleben.
Genau, also es muss irgendwie wieder konstruktiv abgebunden werden. Es heißt, dass das vielleicht sogar Auswirkungen sind von dem Hurrikan, von dem Tropensturm Elsa, der in Florida gewütet hat oder vielleicht auch immer noch wütet. Also ein bisschen ist hier auch und der Natur tut es natürlich gut. Andreas, wir haben heute besprochen, dass wir das Konzept für den Podcast ab Montag leicht ändern werden. Und zwar hatten wir uns überlegt, dass wir vorweg einen kurzen Nachrichtenblock stellen, damit ihr eine Nachrichtenübersicht habt, wo wir aber nicht in alle Meldungen detailliert reingehen, sondern nur einen Überblick verschaffen und uns dann immer so 2, 3 Kernthemen raussuchen, die wir dann hier in aller Deutlichkeit und Ausführlichkeit, für die Andreas Popp bekannt ist, ausführen werden.
Ja, das Konzept also ein bisschen transparenter machen, dass man am Anfang schon weiß, was, wenn man abschaltet, man am Ende versäumt hat.
Genau, und also so ein bisschen wie Tagesthemen. Tagesthemen machen das ja auch, dass die einen Nachrichtenblock haben und ansonsten so 3, 4 große Kernthemen. Und das nehmen wir uns, aber nur das Konzept, das System als Vorbild, denn inhaltlich werden wir es etwas anders machen, als man das bei der Tagesschau macht.
Richtig, es geht nämlich auch objektiv.
Genau, und dazu möchte ich doch gleich mal auf eine Meldung kommen, Andreas, von der Tagesschau gestern. Und diese Meldung, die hat uns mehr als überrascht, weil der Jens Riewer, der ist ja jetzt auch, Chefsprecher bei der Tagesschau. Und der hat etwas vorgelesen, das wird dann auch im Bericht noch erläutert, nämlich, dass wir eigentlich alles falsch gerechnet haben und dass die Pandemie in Wirklichkeit viel schlimmer ist und alles viel furchtbarer ist. Wir haben es halt nur nicht gemerkt. Ich will mal versuchen, euch zumindest die Anmoderation von dem guten alten Jens vorzuspielen. Warte mal, Moment, also.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Dunkelziffer unter den Corona-Infizierten in Deutschland ist offenbar weit höher als bisher angenommen. Nach einer Studie der Universitätsmedizin Mainz wissen mehr als 40% der Betroffenen nichts von ihrer Erkrankung. Dabei gäbe es Belege dafür, dass sich insbesondere Ältere häufig unbemerkt ansteckten, berichteten heute die Wissenschaftler. In ihre Untersuchung flossen die Gesundheitsdaten von etwa 10.000 Menschen ein.
Von einer der größten Corona-Studien.
Naja, und dann kommt der ganze Beitrag dazu, Andreas. Hast du gewusst, dass es eine Dunkelziffer gibt und dass wahrscheinlich du, weil du auch älter bist, auch dazu gehörst, nämlich, dass du nichts gemerkt hast?
Ja, also ich hätte vermutet, dass man eine solche Szene mehrmals abdrehen muss, weil man permanent von dem Gelächter der Kameraleute oder sonstiger Dinger ständig unterbrochen wird, weil eine solche stumpfe, irrsinnige Meldung, die hat wirklich ein Schenkelklopfen bei mir hervorgerufen. Ich habe gedacht, jetzt drehen sie wirklich völlig durch. Eine Dunkelziffer von Infizierten. Also Menschen, die gar nicht wussten, dass sie krank waren und einfach so durchgerutscht sind. Und wir haben sie nicht erfasst. Das heißt, das Ganze ist viel schlimmer. Und jetzt stellen wir irgendwann mal fest, wenn sie nämlich 95 Jahre alt werden und dann irgendwann versterben. Und wir haben dann im Nachhinein nicht entdeckt, dass sie mit 40 Mal erkrankt waren, ohne erkrankt zu sein. Das heißt, infiziert waren, und hätte das man verhindert, dann wären sie wahrscheinlich statt 95, 97 oder 102 geworden. Und Herr Lauterbach wird uns das dann exakt vorrechnen, warum das auch so ist. Also diese Absurdität dieser ist es wirklich kaum noch zu fassen.
Ich habe gelesen, Lauterbach möchte gerne Gesundheitsminister werden in der neuen Regierung ab Ende September.
Gut, er kann Minister für alles werden, weil er alles kann. Er sagt ja auch zu allem etwas, vielleicht auch Brückenbauminister, denn er hat auch zu den maroden Brücken was gesagt und wahrscheinlich auch zu erneuerbaren Energien. Also insofern ist er ja für alles bereit. Also ich denke mal, wenn er ins Taxi steigt und wird gefragt, wo soll es denn hingehen, der wird da wahrscheinlich sagen, egal wohin, ich werde überall gebraucht.
Ja, okay, also das passt. Also wahrscheinlich werden wir ihn im neuen Kabinett dann ab Herbst in Deutschland wahrnehmen können. Wie schön, der Herr Lauterbach. Ja, es gibt eine Meldung von der Bild-Zeitung, die sind gerade eben damit rausgekommen, nämlich dass Mallorca, Kanaren, ganz Spanien vom RKI jetzt zum Risikogebiet erklärt wurde. Also wer geglaubt hat, dass man einfach so in die Sommerferien abrauschen kann? Nein, 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 der Herr Wieler und der Herr Spahn und die Frau Merkel, die wissen das zu verhindern. Und der Willkür sind auch überhaupt keine Grenzen mehr gesetzt. Nicht wahr? Also das sind die stark steigenden Infektionszahlen dort in Spanien, weswegen die Bundesregierung auch ganz Spanien als Hochrisiko, als Risikogebiet einordnet. Und bisher war es ja so, dass es nur einzelne Städte oder Regionen waren. Aber jetzt ist alles ein Risikogebiet. Andreas, klingt schon fast wieder wie Willkür, klingt schon fast wieder wie der erhobene Zeigefinger. Ihr fahrt uns aber nicht weg.
Ja, es ist natürlich keine Willkür, sondern es ist ein Konzept dahinter. Aber es wirkt wie Willkür, weil natürlich einfach irgendwelche Dinge angeordnet werden. Man hat offenbar entschieden, dass die Urlaubsreisekultur, diese gesamte Reisetradition der Vergangenheit, in Zukunft der Vergangenheit angehören wird. Und man vermiest den Urlaub an jeder Kante. Geimpft, ungeimpft, infiziert oder zu den denjenigen zu gehören, zu der Dunkelziffer der Infizierten, die gar nicht gemerkt hatten, dass sie krank waren. Also diese Absurdität hat ja jetzt einen Zenit erreicht, und bei der Gelegenheit schaltet man ja jetzt um tatsächlich zu dieser klimaneutralen Geschichte, die jetzt hier gerade im Aufbau ist. Und das Virus wird eigentlich nur noch dann gezogen und die Delta-Variante, wenn die Leute mal gerade wieder sagen, Moment mal, da stimmt doch irgendwas nicht. Und ansonsten wissen wir es, die Agenda läuft ganz anders.
Ja, also ich meine, man gewöhnt sich ja auch irgendwann an The Hammer and the Dance. Irgendwann gewöhnt man sich dran, da wartet man praktisch schon drauf, dass aus Berlin wieder sowas verbreitet wird. Was bedeutet das für Reiserückkehrer aus Spanien? Für die bringt diese Einstufung Spaniens als Risikogebiet eine grundsätzliche Quarantänepflicht mit sich, aber durch ein negatives Testergebnis oder durch einen Impfnachweis oder aber auch durch den Nachweis, dass man genesen ist, kann das vermieden werden. Das heißt auf jeden Fall, du musst sehr viele Nachweise bringen für dit und dat. Und für Flugreisende gilt eine Testpflicht vor dem Betreten des Fliegers, egal ob sie aus einem Risikogebiet einreisen oder nicht. Das heißt, auch Flugreisende aus Spanien müssen getestet werden. Zypern soll jetzt laut Bundesregierung ebenso zum Risikogebiet erklärt werden. Das würde bedeuten, dass Touristen nach einer Rückkehr aus Zypern 10 Tage in Quarantäne müssen, die sie erst nach 5 Tagen mit einem negativen Test vorzeitig beenden können. Und dann schreibt die Bild-Zeitung hier etwas ganz Spannendes, Andreas. Da heißt es, für Reisende aus beiden Ländern gilt, Geimpfte und Genesene müssen nicht in Quarantäne. Wenn ich jetzt an meinen Ex-Kollegen Jens Riva denke, der da gerade vorgelesen hat, dass 40%, also eine riesige Dunkelziffer, dass diese Infektion durchgemacht haben, nichts davon gemerkt haben, dann sind die ja auch genesen. dann könnte man ja sagen, ich gehöre zu diesen 40%. Also das wäre doch nur fair.
Ja, natürlich. Es gibt ja nun auch wirklich genügend ernstzunehmende Wissenschaftler, die das nachweislich studiert haben, was der TV-Wissenschaftler Drosten ja auch haben soll. Und dass genau gesagt wird, dass die Herdenimmunität längst erreicht wurde, weil bei einer solchen viralen Geschichte, und das ist ja gar nicht das Entscheidende, dass bei dieser Pandemie dieser Begriff genutzt wird, sondern es geht ja nicht um die Schwere der Krankheit, sondern es geht um die Übertragbarkeit. Die Schwere der Krankheit ist ja längst widerlegt worden. Und wir wissen mittlerweile, dass die Herdenimmunität längst läuft, weil man kann die Ausbreitung eines Virus nicht verhindern. Und wenn wir Inzidenzwerte haben mittlerweile von 5 oder so etwas, dann wissen wir eben halt auch, dass die meisten gar nicht mehr ansteckbar sind. Das ist der ganz einfache Punkt, weil der Körper sofort dagegen reagiert. Das Problem ist, man muss die Impfung irgendwie durchsetzen, weil da eben halt doch die Agenda eine ganz andere ist, die sich da uns repräsentiert oder präsentiert.
Ja, und man kann ja eine Sache sagen, also das ständige Maskentragen, der Stress durch die Lockdowns, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, das Social Distancing, der Druck auf die armen, armen Kinder, all das schwächt das Immunsystem enorm. Heißt mit anderen Worten, das, was wir früher mit links gemacht haben, nämlich eine Erkältung ausgestanden haben, uns Antistoffe dagegen, der Körper hat die produziert und wir natürlich im Immunsystem dadurch stärker und stärker geworden sind, das alles wird immer schwieriger für den menschlichen Körper in dieser komischen Gesellschaft. Mit anderen Worten, langsam erscheint es mir so, als ob man auch das eventuell ins Auge gefasst hat, dass der Mensch derartig geschwächt wird, auch durch diese Angst und Panik, die ständig geschürt wird, ohne vernünftige Vorschläge, wie der Mensch sein Leben besser gestalten kann, gesünder gestalten kann. Letztendlich ist es natürlich sowieso die Verantwortung eines jeden Einzelnen. Wie lebe ich? Was tue ich für meinen Körper? Was tue ich nicht? Treibe ich Sport? Lebe ich gesund? Esse ich gesund? Nicht zu viel Fleisch, viel Gemüse? Bin ich viel draußen? Bewege ich mich draußen? Das sind ja persönliche Entscheidungen, die man trifft. Aber Anregungen dazu sehe ich weder im flächendeckenden Mainstream mit wenigen, wenigen Ausnahmen und schon gar nicht klingt sowas aus Berlin herüber.
Naja, das Problem ist einfach, warum lassen die Menschen sich das eigentlich so gefallen? Und wenn ich mir ansehe, wenn ich ein Kleinkind bin, bin ich ja von der Gunst meiner Mutter, meines Vaters abhängig, weil sie für mich verantwortlich sind. Und man hat ja dieses Urvertrauen Mutter-Kind dadurch auch abgebrochen, indem man die Kinder gar nicht mehr bei der Mutter aufwachsen lässt, wie es die Natur vorgesehen hat, sondern sie auslagert in entsprechenden Mechanismen, in entsprechenden Organisationen, wo man das dann als Kita bezeichnet und so weiter. So, und da wird natürlich die Verantwortung für die Kinder übernommen. Die Kinder sind dann hörig, sie sind abhängig, sie werden natürlich dann auch mainstreammäßig geformt und das zieht sich ins hohe Alter durch. Und wir haben heute tatsächlich als erwachsene Menschen offenbar einen sehr großen Hang dazu, unsere Verantwortung auf andere abzugeben, weil das sind wir seit der frühesten Kindheit gewohnt, obwohl wir wissen, dass die Politik regelmäßig lügt. Sie sagt etwas, ich sage jetzt bewusst nicht die Unwahrheit sagt, das klingt so milde. Nein, sie lügen ganz bewusst. Sie sagen etwas und ein Jahr später, gerade haben wir das gesehen bei Herrn Kretschmer, da wird einfach das Gegenteil gesagt. Das heißt, sie sind der Lüge überführt. Herr Kretschmer ist der Ministerpräsident von
Sachsen.
Genau. Und das ist der Punkt. Und die Menschen haben ihre Eigenverantwortlichkeit abgegeben. Sie haben Angst vor ihrer eigenen Zivilcourage und ordnen sich lieber unter und nehmen mehr oder weniger alles einfach so hin.
Aber was hat er denn gesagt, der Herr Kretschmer?
Naja, Herr Kretschmer hatte doch gesagt, das war gerade das Video, was du eingestellt hattest. Er hatte dann gesagt, es wird niemals eine Impfung geben, eine Zwangsimpfung geben. Und jeder, der sich nicht impft, weil er das aus Überzeugung nicht will, wird auf gar keinen Fall irgendwelche Nachteile dabei in seinen sogenannten Menschenrechten haben. Und jetzt sagte er gerade gestern oder vorgestern in einem Interview, dass diejenigen, die geimpft sind, natürlich ganz andere Freiheiten wiederbekommen als diejenigen, die ungeimpft sind oder eben halt einen Nachweis haben über eine Genesung oder sonstiges. Das heißt also, das ist das glatte Gegenteil von dem, was er gesagt hat. Und vor einem Jahr hat er das gesagt mit einer solchen Vehemenz. Wie kann man solche Lügen in die Welt setzen, zu behaupten, wir würden eine Impfung einen Impfzwang, eine Impfpflicht einführen und würden Menschen, die jetzt geimpft sind oder nicht geimpft sind, schlechter stellen als die Geimpften. Das muss jeder selbst für sich entscheiden. So ist es dem Sinne nach gesagt worden. Und jetzt sagt er das glatte Gegenteil. Und ich nenne so etwas Lüge. Er hat gelogen. Und das ist natürlich auch nicht ganz untypisch. Und wenn ich mir Reden von 2002 von Frau Merkel anhöre und ich höre mir Merkel heute an Frau Merkel, die Bundeskanzlerin Merkel, so viel Zeit muss sein, und die das dann eben das glatte Gegenteil behauptet, dann kann ich einfach da rein eine Lüge interpretieren und nicht einfach nur, die Welt hat sich gedreht und die Welt ist heute ein bisschen anders und sie muss heute anders agieren als damals. Nein, das ist ein Gesinnungswechsel. Und wenn man vorher die Leute hinter sich zieht mit ganz konkreten Aussagen und die laufen dann hinter einem her und wenn sie dann mehr oder weniger hörig gemacht wurden und auch unkritisch werden, dann wird das Gegenteil von dem, was man vorher versprochen hat, gemacht. Also beim besten Willen, das finde ich schon bedenklich. Trotzdem machen die Leute irgendwie mit.
Also Andreas, der Herr Kretschmer hat sich heute zum zweiten Mal impfen lassen, habe ich gerade gefunden. Und zwar gegen das Coronavirus. Im Dresdner Impfzentrum hat er das Präparat gespritzt bekommen. Man sieht ihn da mit links hochgezogenem Ärmel und da steht eine beleibte Dame, die ihm das Ding da reinjagt. Er schaut ein bisschen ergeben. Wir wissen nicht, doch AstraZeneca steht hier. Er hat AstraZeneca bekommen. Und er möchte natürlich mit gutem Beispiel vorangehen, weil gerade Sachsen das Bundesland ist, wo sich die Leute sehr wenig nur impfen lassen. Im Erzgebirge hatte ich neulich mal gelesen, so gut wie niemand.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, jeder muss das für sich selbst entscheiden. Aber es gibt auch Gruppierungen von Menschen, die sich einfach nicht alles sagen lassen und die sich untereinander austauschen und auch sich nicht verbieten lassen, zu treffen und zu kommunizieren. Und das ist richtig so. Jeder, wie er will. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Herr Kretschmer sich impfen lässt. Von mir aus kann er sich impfen lassen dreimal am Tag. Ist überhaupt nicht mein Problem. Das Problem liegt darin, wenn er Freiheitsrechte einschränkt oder die Regierungen, die verteidigt werden müssen. Es wird immer dargestellt, man kämpft für seine Menschenrechte. Nein, man verteidigt die Menschenrechte. Die Politik kämpft gegen die Menschenrechte. Sie kämpft gegen die Menschen und sie müssen sich wehren. Und das ist nichts anderes als eine Verteidigung.
Legendär gestern ein Video, ich werde es nachher noch mal einstellen, mit dem Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Dem ist der Kragen geplatzt und ganz ehrlich, also das einzige Mainstream-Medium, nahezu das einzige, es gibt ja manchmal Berichterstattungen, aber das sind dann wirklich nur einzelne Berichte. Aber Bild im Moment muss wirklich sagen, das ist natürlich, kann das jetzt auch alles orchestriert sein, was weiß denn ich, aber zumindest hat die Bild-Zeitung einen großen Einfluss auf das Volk, auf das sogenannte, auf die Masse, immer noch. Und wenn solche Sendungen dort stattfinden, das ist eine, ich glaube, eine Viertelstunde ist die etwa gegangen, wo diese Moderatoren von Bild, die ja ab August jetzt dann irgendwann einen eigenen Fernsehsender auch haben, da können sich ARD und ZDF ganz schön warm anziehen. Und da wird auch der Jens Riewer noch staunen als Chefsprecher der Tagesschau. Denn das sind plitsche Leute, wie man so schön sagt, da bei der Bild-Zeitung. Die machen ihren Job gut als Moderatoren. Das kann ich so ein bisschen beurteilen. Die machen das wirklich gut. Und natürlich bin ich nicht mit allem einverstanden, was da thematisiert wird oder wie es thematisiert wird. Aber vieles denn doch ja. Und legendär gestern dieses 15-minütige Video mit Julian Reichelt. Ich gehe da mal rein. So ein paar Punkte haben wir aufgeschrieben, haben wir rausgeholt. Und da ist also als erstes Herr Spahn eingespielt worden mit folgender Aussage: Vom Stadion bis zur Party, bis zum Familientreffen, bis zum Berufsalltag mit viel Sicherheit, der sollte sich impfen lassen und möglichst viele davon überzeugen. Aber wir werden sicherlich zumindest die Basismaßnahmen, die AHA-Regel gehört auch dazu, die Maske in bestimmten Reichen, noch eine ganze Zeit brauchen. Also das sagt ja Herr Spahn für alle, nicht nur für die Ungeimpften, sondern auch für die Geimpften. Und da ist denen bei Bild der Kragen geplatzt und es heißt dann, also es gibt's doch nicht. 34 Millionen Deutsche sind ja nun schon voll durchgeimpft und trotzdem diese Maßnahmen. Und da hat also Julian Reichelt dann gesagt, die Frage ist gar nicht, warum müssen wir uns daran halten? Die Frage ist, warum darf der Staat uns das eigentlich vorschreiben? Und dann sagt er, er würde sich mal so als Beispiel nehmen, zum Beispiel als doppelt geimpft, das Risiko, dass er sich anstecke oder dass er jemanden gefährdet, sei de facto nicht existent. Ob er jetzt wirklich geimpft ist, geht übrigens da nicht so ganz klar daraus hervor. Jedenfalls haben wir es so verstanden, ob er sich nicht einfach nur als Beispiel nimmt. Und er sagt, zumindest ist man, wenn man doppelt geimpft ist, de facto nicht ein Gefährder, zumindest nicht in einem Ausmaß, dass der Staat irgendein Recht hätte, das Verhalten des Einzelnen zu regulieren. Und dann sagt er, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass ich jemanden angreifen kann auf der Straße. Die theoretische Möglichkeit besteht ja. Ist sie aber so groß, dass der Staat mich deswegen einsperren darf? Nein, ist sie natürlich nicht. Und dann sagt er, ich habe eine ganz einfache Frage. Wenn ich Jens Spahn da höre, der inzwischen einer, also er sagt dann, ich mag Herrn Spahn, aber er spricht inzwischen in einer Selbstverständlichkeit darüber, dass er mir vorschreiben kann, was ich mir ins Gesicht zu kleben habe oder wo ich lang zu gehen habe oder wie fern ich mich von anderen Menschen zu halten habe, dass man merkt, dieses Menschenbild, wir können den Leuten einfach ohne jegliche Grundlage sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Dieses Menschenbild hat sich jetzt bei den Menschen eingeprägt. Und er sagt, ich habe das Gefühl, die Politik hat sich auch an diese Art und Weise mit uns umzugehen gewöhnt und hat Freude daran gefunden. Und dann nennt er auch deinen Lieblingspolitiker Karl Lauterbach. Wenn irgendjemand zurücktreten müsste, sagt Julian Reichelt, Lauterbach habe jetzt Boris Johnson aus Großbritannien sogar belehrt, dass der zurücktreten müsse, wenn da jetzt was schief geht. Und dann sagt Reichelt, also wenn irgendjemand zumindest von der Bezeichnung des Experten zurücktreten müsste, dann ist das natürlich Karl Lauterbach. Niemand ist so berühmt geworden, niemand ist so prominent geworden, niemand hat sich so profiliert wie Karl Lauterbach. Niemand, sagt Reichelt weiter, hat sich so viele Zahlen einfach ausgedacht für seine Schreckenspropaganda, um einfach Menschen Angst zu machen. Und ich meine, da sind ja sogar justiziable Aussagen dabei, ne? Wenn er sagt, er hat sich die Zahlen einfach ausgedacht. Dagegen könnte Lauterbach jetzt vorgehen. Kann er natürlich nicht, weil er sich die Zahlen wahrscheinlich wirklich ausgedacht hat und nicht nachweisen kann, dass das stabile Zahlen sind, valide Zahlen. Und da hatte die Bild-Zeitung ja auch schon mal ein Interview mit ihm gemacht, wo sie ihn gegrillt haben, wenn du dich erinnerst, Andreas. Aber wie ordnest du das ein, dass der Chefredakteur der größten Boulevardzeitung Deutschlands sich so äußert?
Ja, also mir kommt das ein bisschen spanisch vor, um mit Herrn Spahn mal zu arbeiten. Also es ist natürlich so, er sagt, er mag Herrn Spahn eben sehr gerne. Und es ist ja gesagt worden, nach diesen entsprechenden Impfungen würde die Lockerung sofort laufen. Allein das ist schon eine Überheblichkeit, dass man den Menschen vorschreibt, wann gelockert wird. Es wird ja gesprochen, als würde man über Gefängnisinsassen sprechen. Das ist ja das Problem. Von oben herunter dieses Infektionsschutzgesetz, eine Ermächtigung eines Regimes, welches die Macht übernommen hat, spricht davon und sagt, wir können die Fesseln ein bisschen lockern, dass also die Wundmale nicht so groß werden. Und diese spanische Grippe, die jetzt gerufen wurde, trotz der Impfung, die ganzen Sachen weiter hochzuziehen, bedeutet natürlich, dass in diesem Fall der Chefjournalist Julian Reichelt einfach mal ausgeflippt ist. Aber es ist hundertprozentig nicht justiziabel, was er gesagt hat, weil jeder weiß mittlerweile, es gab genügend Mathematiker, unter anderem auch aus der Universität in Hannover, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, der Professor, der ganz deutlich gemacht hat, dass die Zahlen mehr oder weniger wild zusammengewürfelt und wild. Pischel kann sogar sein, ich habe es jetzt nicht im Kopf leider, aber es ist jetzt auch egal, dass die Zahlen natürlich mehr oder weniger nach Belieben zusammengestellt werden. Die Zahlen natürlich als Zahlen damit einen richtigen Wert darstellen, dass man glaubt, sogar mit Kommazahlen, wie großartig das ist. Wenn man dann aber spricht jetzt auch noch von Dunkelziffern und so weiter, Man kommt ja einfach nicht wieder zurück auf die Normalität und versucht sich mal zu erinnern, wie es vor anderthalb Jahren waren. Die Dinge, die jetzt kritisch von der Bild-Zeitung gemacht werden, das findet an einem Zeitpunkt statt, wo die Menschen bereits mehr oder weniger dermaßen in ihrer Meinungsbildung abgerichtet wurden, die Spaltung der Menschen eine gigantische Dimension erreicht hat. Also wir sehen einen Krieg gegen das Volk, gegen die Völker und das Ganze ist aufgegangen. Natürlich nicht im Gesamtergebnis, davon bin ich überzeugt, was passieren wird. Dann kommen noch andere Kräfte, die eingreifen. Aber wir sehen hier eindeutig, dass Julian Reichelt hier ein bisschen ausflippt, wird nur der Anfang sein. Das werden mehrere jetzt folgen.
Ich kann es nur hoffen, denn die Bild-Zeitung ist eigentlich, soweit ich zurückdenken kann, Tonangeber gewesen, in welche Richtung das alles läuft. Der Spiegel scheint es längst nicht mehr zu sein. Also wenn man sich das so ansieht, wie diese ganze öffentliche Debatte läuft, es ist wahrscheinlich zu krass, wie einseitig der Spiegel die Dinge angeht. Wir haben halt eine Position, also sachlich erscheint mir da vieles nicht mehr. Aber die Bild-Zeitung positioniert sich jetzt. Also ganz klar, die sagen, wir sind jetzt Regierungskritiker. Reichelt sagte zum Beispiel auch wörtlich, das, was wir gerade erleben, ist, der Staat schreibt uns vor, du musst dich anschnallen, auch wenn du zu Hause auf dem Schreibtischstuhl sitzt. Du darfst nicht mehr über die Straße gehen, weil du überfahren werden könntest. Und er sagt, das ist eben diese Willkür, das ist genau das, wie der Staat jetzt eingreift. Und weiter sagt er, und das ist vielleicht auch nicht so ganz von der Hand zu weisen, er spricht dann über den Impfdruck auf Kinder und Jugendliche. Und er greift natürlich die Position auch für die Kinder und er sagt, das Ganze, also dass die Kinder sich auch impfen lassen müssen und die Erwachsenen, das ist eine komplette Umkehr unseres Menschenbildes. Wir sind für die Kinder da und nicht die Kinder zu unserem Schutz. Und ich sage euch auch, warum das im Moment passiert. Wir werden es erleben, dass nach den Sommerferien die Schulen nicht öffnen werden, wie wir Schulen brauchen, wie Schulen unser Recht, vor allem das Recht unserer Kinder sind. Die Politik wird das abendfüllend vergeigen und ich sage euch auch warum, weil zu viele Lehrer nicht zurückkommen werden. Zu viele Lehrer lassen sich gerade nicht impfen. Deswegen machen wir Druck auf unsere Kinder und das ist natürlich das größte Risiko vor einer Bundestagswahl. Hier paaren sich gerade auf schreckliche Weise Pandemie und Wahlkampf. Und dann sagt er etwas, also das ist eine echte Schlagzeile. Die Politik hat Angst davor, dass ihr großer Bluff nach den Sommerferien auffliegt. Dass die Schule natürlich nicht öffnen werden, Schulen, dass Millionen Menschen erleben, dass ihre Kinder nicht in die Schule zurückgehen. Und damit wir das bloß nicht von der Bundesregierung übernehmen, baut man jetzt schon einmal vor und sagt, es geht alles nicht anders wegen der Delta-Variante, welche Variante auch immer. Das mussten wir so tun. Ja, Andreas, und er spricht von einem Politikversagen, was dort gerade passiert. Er fordert, dass die Kinder nach den Sommerferien wieder in die Schulen gehen dürfen und dass die Verantwortung für das Versagen der Regierung nicht auf die Eltern und vor allem auf die Kinder abgewälzt wird.
Ja, mich stört dabei leider, dass es eben sehr spät kommt, was da jetzt an Kritik geäußert wird. Denn diese ganzen Fakten sind schon seit einem Jahr, mindestens seit einem Jahr, komplett bekannt. Und das ist das, was wirklich schade ist. Man hat hier eine ganze Generation wirklich zu Verlierern mehr oder weniger abgestempelt. Und man sieht beispielsweise, dass, stellen wir uns mal vor, die Kinder, die letztes Jahr zur Schule gekommen sind, die kennen Schule nur mit Maske. Das ist für die die Normalität. Und ich glaube, wir können uns doch gar nicht vorstellen, wie diese Umstrukturierung hier stattfinden soll. Es ist verantwortungslos gegenüber den Menschen, dient aber natürlich einem bestimmten Ziel. Die Wirtschaft wird komplett zerstört. Das ist einfach so. Die Nachfrage kann natürlich nicht mehr kommen aufgrund der Geldumverteilung. Und wir sehen natürlich auch, dass viele Kinder in die psychische Problematik geraten. Sie laufen, ich meine, man kann uns wirklich wie in ein Laufgitter stellen. Deshalb ist das Beispiel mit den Kindern für uns Erwachsene eigentlich auch richtig. Man setzt ein Kind in ein Laufgitter, dann kann es nicht abhauen und kann da so ein bisschen vor sich hin gurken. Und das Kind vertraut trotzdem der Mutter. Das ist offenbar ein Urinstinkt, weil ein Kind muss ja der Mutter vertrauen, auch wenn die Mutter es in ein Laufgitter setzt. Und genau das machen die Politiker. Wir dürfen nur eines nicht vergessen. Politiker sind keine Eltern, das sind keine Mütter. Die haben ganz andere Vorstellungen von ihrem Leben und haben keine Beziehung zu den einzelnen Menschen des Volkes. Aber diese Urinstinkte, die führen uns offenbar dazu, dass wir uns da unterordnen.
Naja, manche Politiker haben Kinder, aber sie sehen sie halt selten. Da gibt es Nannies, also wenn ich an die ehemalige Krippen- und Panzerministerin mit ihren 7 Kindern von der Leyen denke, die hatte Nannies und das hat sie auch natürlich in Interviews gestanden. Also da war nicht viel mit Suppe selber kochen oder so. Andreas, wenn ich jetzt mal versuche, eins und eins zusammenzuzählen. Wir haben Juli. Im September, also in wenigen Wochen im Vergleich, findet die Bundestagswahl statt, also in 10 Wochen ungefähr. Die Bild-Zeitung zerlegt die Grünen, also das waren ja heftige Angriffe gegen Frau Baerbock und so. Ist nicht, dass ich das etwa kritisieren würde, sondern ich finde es richtig, dass man da den Herrschaften auf den Zahn fühlt. Also Frau Baerbock wird schon große Probleme haben als Kanzlerin, Fuß zu fassen, eventuell Herr Habeck, aber wenn klar wird, dass er vielleicht die Kanzlerkandidatur dann bekommt, dann wird es vielleicht auch ein paar Sachen gegen ihn gehen, weil die Bild-Zeitung grundsätzlich das grüne Programm wirklich kritisiert. Andererseits geht es jetzt hier aber auch gegen die Regierung und das ist die GroKo, also das ist die SPD und die CDU. Wenn die jetzt auch zerlegt werden, wogegen ich auch nichts habe, weil die ganzen Vorwürfe ja stimmen hier und richtig sind, was würde denn dann überhaupt bleiben für die Bundesregierung am Ende September, wenn die Bundestagswahl ist? Kann es sein, dass wir dann gar keine haben?
Ja, es könnte sein natürlich. Ich glaube, in dem Moment, wenn man, also man überlässt erst einmal nichts dem Zufall. Ich glaube, das ist wichtig. Die Wahlen sind aus meiner Sicht reine Makulatur und was die Leute in die Wahlurne da reinschmeißen, spielt aus meiner Sicht keine ganz große Rolle, weil man verändert ja permanent durch die Massenmedien das Volk und deren Meinungen. Und man weiß ja nicht, welchen Joker man da noch in dem Ärmel hat, die man dann 3 Tage vor der Wahl rauszieht und sagt, hier, siehst du, noch eine neue Information und plötzlich schwanken die ganzen Voraussagen und gehen in die entgegengesetzte Richtung. Man weiß es ja überhaupt nicht, was da läuft. Dem schlimmsten Fall wird es so sein, dass keine Regierungskoalition zustande kommt aufgrund eines Irrsinns, weil man mit irgendwelchen Wahlproblemen, mit eventuellen Unterstellungen von Wahlbetrügereien oder sonstigen Dingen arbeitet, dann bleibt die Kanzlerin halt so lange drin im Amt, so lange wie der Bundespräsident es eben halt von ihr erfordert. Oder dann kann die noch über Monate und sogar Jahre weiter regieren, bis eine neue Regierung zusammengestellt ist. Das Parlament wird zwar vorher schon zusammengestellt mit den Abgeordneten, aber die Regierung nicht. Und da das Parlament ja von der Regierung abgeschottet wurde und nur noch Zaungäste sind und die eigentliche Regierung ja ein Regime ist, welches ja unabhängig von den Abgeordneten regieren kann. Das dürfen wir nicht vergessen. In der Lage sind wir hier, können die natürlich ihr Ding weitermachen und sie kann dramatische Entscheidungen weiterfällen. Wenn es ganz schlimm wird, hat die Kanzlerin übrigens auch die Möglichkeit, über die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, wir nennen es Verfassung, das Grundgesetz, eine Art Kriegsrecht auszurufen, wenn zum Beispiel man jetzt eine Gefahr hochstilisiert, die aus Russland kommt oder von den Feinden, die man da permanent aufbaut. Und unter diesen Bedingungen könnte man die Wahl auch nach Belieben sogar noch verschieben. Da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten. Und da mittlerweile das Grundgesetz von dem jetzigen Merkel-Regime mehr oder weniger eingekauft wurde. Das heißt, man macht jetzt selbst Gesetze. Das kommt ja aus meiner Sicht einem Staatsstreich gleich, also einer umgekehrten Revolution, die von oben nach unten läuft, um ein System komplett ins Gegenteil zu verkehren und zu verändern. Dann gibt es eben Möglichkeiten, auch eine Wahl komplett zu verhindern. Wir werden sehen, was passiert.
Ja, das ist spannend, weil natürlich im Moment viel Aufruhr kommt, es kommt viel Unruhe und es gab ja Prophezeiungen, Vorhersagen von entsprechenden Stellen, die ich jetzt nicht genau verifizieren kann, dass Deutschland 2022 unregierbar werden wird.
Ja, Ende 2021 sogar schon. Allerdings braucht man da gar keine großen Prognostiker für aus einer, ich sage mal, spirituellen Welt, wo Empfänge oder irgendwelche Sichtungen gemacht werden, sondern das kann man schlicht und ergreifend hochrechnen. Die Banken stehen mehr oder weniger, die Kapitalsammelbecken alle vor dem Konkurs, wenn man die Bilanzen offen darstellen würde, nicht der Klarheit und Wahrheit verpflichtet, wie es sein soll, sondern eben, das wird ja völlig verschleiert und vernebelt, dann müssten, ich denke mal, die meisten Banken sofort Konkurs anmelden. Das führt natürlich auch zu einem Zusammenbruch der gesamten Sozialstrukturen, Rentensteuerung und so weiter und so fort. Und das wäre ein Staatsbankrott. Übrigens könnte man einen Staatsbankrott ja auch vernünftig ordentlich durchziehen. Ich denke mal, das wird man aber noch so lange schieben, bis auch der letzte Cent umverteilt ist und die neue Oligarchie dann eben die neue Welt dann so regiert, wie man sich das vorstellt.
Böse Verschwörung, ja. Du immer mit deinem System und meine Güte. Also der Herr Reichelt meint auf jeden Fall, dass es schwierig werden wird, wenn nach den Sommerferien die Lehrer nicht an ihren Platz zurückkehren. Er sagt, unsere Regierung weiß nicht, wie viele Lehrer überhaupt geimpft sind. Unsere Bundesregierung und die Landesregierungen und die Kommunen haben keine Antwort darauf, was passiert, wenn Lehrer sagen, wir kommen nicht mehr zurück. Und wir kennen das alle, wie viele Fehlstunden und kranke Lehrer es jetzt schon ohne Pandemie gegeben hatte. Und dann rechnet er noch mal drauf, Lehrer, die sich nicht impfen lassen und dann sagen, solange die kleinen Rotzlöffel hier nicht geimpft sind, kommen wir nicht zurück, weil wir ja dann natürlich in der Risikogruppe wegen der Lungenentzündung sind, die wir vor 8 Jahren mal hatten. Also er rechnet damit, dass der Schulunterricht nicht weitergehen wird nach den Sommerferien. Und er sagt, wenn es jetzt keinen Druck auf die Politik gibt, und er weiß nicht und sieht nicht, wer den noch aufbauen sollte, dass das dann so nicht stattfinden wird und damit der Politik, dass im Wahlkampf der Region nicht um die Ohren fliegt, sagt man uns jetzt, das ging alles leider nicht anders wegen Delta.
Ja, also das Interessante ist natürlich auch hier, dass er ein bisschen auch sich als Impfbefürworter outet. Und ich finde, das steht ihm gar nicht zu. Das kann er zwar als Privatmann, aber als Reporter eines solchen Blattes sollte er da einer gewissen Objektivität vielleicht noch ein bisschen entsprechend mehr entsprechen. Also ich glaube ganz einfach, dass die Fakten für sich sprechen. Wir haben einen R-Wert von unter 1. Wir haben einen Inzidenzwert, wo man gesagt hat, wenn wir unter 100 kommen, können die Maßnahmen abgeschafft werden. Dann hieß es 30, jetzt haben wir Inzidenzwerte von 5. Die deutsche Karte ist komplett grün. Das heißt, man könnte jetzt den Wiederaufbau endlich beginnen. Man fragt sich, wieso Wiederaufbau? Ist ja gar nichts kaputt gegangen. Aber man hat natürlich hier eine ökonomische Katastrophe aufgebaut und die würde natürlich jetzt auffallen. Und wenn jetzt vor der Wahl in irgendeiner Form eine Normalisierung stattfinden würde, man wird darüber reden, man wird sie nicht machen, dann könnte es sein, dass das gesamte politische Gebäude der Maßnahmen, die stattgefunden haben, dann wirklich auffliegt und dann könnte eine riesengroße Lüge auffällig werden und dann könnte es wirklich zu Nürnberger Prozessen kommen und ich glaube, davor hat man Angst.
Also ich möchte noch mal etwas gerade rücken. Ich finde, dass er sich als Impfbefürworter outen darf, so wie Herr Spahn das auch tut oder Frau Merkel und wie wir uns als Impfkritiker äußern. Also er äußert sich öffentlich, wir auch. Ich finde, er hat das Recht, auch als Chefredakteur. Jeder darf eine persönliche Meinung auch haben. Und wir reden auch mit allen und auch über alle. Das finde ich überhaupt nicht schlimm.
Das ist richtig, das kann er auch von mir aus. Aber dann sollte an der Stelle natürlich auch eine Objektivität so sichtbar sein, dass man auch Impfkritiker, nicht einfach pauschale Impfkritiker, genauso wenig wie pauschale Impfbefürworter, sondern Argumente und Gegenargumente zu Wort kommen lassen. Ein Professor Bagdi beispielsweise ist dort immer noch nicht aufgetreten zum Beispiel.
Ja gut, dem hängt man ja auch einfach irgendein Narrativ um und dann gehört er halt in die rechte Ecke. Ja, das wäre wirklich mal schön, aber ich möchte trotzdem noch mal gerade stellen, also die wagen sich schon sehr weit raus. Mit welchem Zweck und aus welchem Grund, das wissen wir nicht, aber es findet auf jeden Fall doch eine weitgehende Klarstellung, gerade auch was das Thema Kinder angeht. Und das, dafür bin ich sehr dankbar, dass man halt die Kinder nicht als Superspreader bezeichnet, sondern hier durch viele Expertisen nachweist, sie sind genau das Gegenteil.
Also das stimmt, da stimme ich wirklich zu. Also wenn ich beispielsweise in den Mainstream-Medien versuche, etwas zu finden, dann ist die Bild-Zeitung die erste Quelle und mit Sicherheit nicht Süddeutsche oder Spiegel oder sonstige, sondern da bin ich schon wirklich deutlich aufmerksam gemacht worden, dass hier wirklich auch kritische Stimmen zu Wort kommen. Und das ist eine richtige Richtung.
Ja, also und es gibt wieder Neuigkeiten. Damit haben wir hier diesen Themenkomplex abgeschlossen. Es gibt Neuigkeiten aus dem Westdeutschen Rundfunk, kurz WDR. Wir haben ja da, es ist ja nicht nur ein Whistleblower, der uns immer auf dem Laufenden hält, sondern inzwischen, es ist ja spannend, wenn man mal anfängt, so etwas zu veröffentlichen, dann kommen andere auch und sagen, ja, ich kann dir da auch noch mal was schicken und so. Und auf diese Weise ist jetzt auch wieder eine Information weitergedrungen. Wir haben das neulich schon mal veröffentlicht, dass der WDR versucht, seine Mitarbeiter unter Impfdruck zu setzen, und zwar mit allen Mitteln. Und was schreiben die? Was schreibt der Krisenstab Kommunikation jetzt an die WDR-MitarbeiterInnen? Liebe KollegInnen und Kollegen, nein, da haben sie es normal geschrieben. Die Impfzahlen steigen, die Fallzahlen sinken. Das ist eine gute Entwicklung in NRW. 39% aller Nordrhein-Westfalen sind zweifach geimpft. Das heißt, 61% sind noch nicht ausreichend geschützt. Vor allem mit Blick auf die Delta-Variante. Und deshalb möchten wir noch einmal auf die Notwendigkeit von Abstand, Hygiene, Maske und Lüften erinnern. Das scheint angesichts des sommerlich leichten Lebens absurd, merken Sie übrigens selber hier, aber wir halten es für dringend angebracht. Denn, so unser Betriebsarzt, den Namen haben Sie diesmal nicht dazu geschrieben, wir haben die Talsohle erreicht. Viel positiver wird sich die Infektionslage in NRW nicht mehr entwickeln. Ich gehe davon aus, dass durch die Urlaubszeit mit Reisen und mehr Kontakten die Inzidenzen wieder steigen werden. Zitat Ende. Das scheint ein Kumpel von Lauterbach zu sein.
Ja, ja. Also man will auf jeden Fall, dass es steigt. Und wenn das Ankündigungen sind, wir gehen davon aus, dass, dann weiß man schon, in welche Richtung es geht.
Ja, und da heißt es weiter, wir möchten damit keine schlechte Stimmung verbreiten. Nein, da sind sie wahrscheinlich alle ganz glücklich nach diesen Sätzen, sondern nur weiterhin vorsichtig ein bisschen auf der Bremse stehen, im Sinne ihrer Gesundheit und unserer sicheren Arbeitsabläufe im WDR. Ja, und dann werden da ganz konkrete Vorschläge gemacht, wie man jetzt vorgehen kann. Nämlich, es geht um die Zweit- und um die Kreuzimpfung. Kreuzimpfung ist ja AstraZeneca als erstes und dann BioNTech oder was weiß ich. Also wenn man praktisch die Marken, die Brands kreuzt. Und das heißt, wenn Sie Ihre erste Impfung irgendwo extern bekommen haben und noch eine zweite Impfung brauchen, bekommen Sie die ab sofort auch bei uns in Bocklemünd. Auch Kreuzimpfungen sind möglich. Und wir verkürzen keine Impfabstände, sondern halten die von der Ständigen Impfkommission empfohlene Zeitspanne ein. Dann wird eine E-Mail-Adresse für einen Impftermin angegeben und heißt es noch weiter? Ja, genau, die Regeln. Jetzt werden die Corona-Regeln bis mindestens 27.08., also bis Ende August bekannt gegeben. Das ist also praktisch jetzt noch 6 Wochen ungefähr. Da einige von Ihnen verständlicherweise nachfragen, ob zweifach geimpfte KollegInnen wieder zusammen in einem Büro arbeiten können? Nein, das geht leider noch nicht. Wir halten an allen Regeln von 50 zu 50 bis zu den Schnelltests und natürlich AHA oder AHAL heißt das jetzt, bis mindestens 27. August fest. Danach sehen wir weiter, je nach Entwicklung der Infektions- und Impfsituation. Und an dieser Stelle heißt es weiter, müssen wir leider noch einen Stimmungskiller einbringen, mit dem Sie aber sicherlich schon gerechnet haben. Auch in diesem Jahr wird es aufgrund der Corona-Situation kein Sommerfest geben in Bocklemünd.
Na, also das mit dem Sommerfest, das dürfte wahrscheinlich die wenigsten interessieren, aber dieses persönliche Zusammensein und die sozialen Kontakte, das ist der Schwerpunkt, den die Menschen am meisten zu verdauen und zu verkraften haben. Und der wird aufrechterhalten, indem man sie regelrecht bricht. Das ist ein Brechen von Menschen. Und wenn sie nicht stabil sind, haben sie ein Problem. Und wenn sie stabil sind, haben sie kein Problem, weil sie erkennen, wie dieses Spiel läuft. Und es geht jetzt vor allem darum, man kann sich gegen die Macht schwer durchsetzen, wenn eine große Masse sich mehr oder weniger obrigkeitshörig fügt. Das hatten wir in der Geschichte schon einige Male, dass die Menschen hinter irgendwelchen Führern hergelaufen sind. Und die Problematik gilt es durchzustehen durch Verständnis und durch Erkenntnis der Lage. Und dann kann man die ganze Sache auch relativ gut durchverstehen. Entscheidend ist, dass wir den Kontakt zu unseren Menschen, die uns wichtig sind, halten und bei der Spaltung, die wir haben, viele neue Freunde bekommen. Das sind vielleicht in der Stückzahl weniger, aber dafür intensivere, weil man wirklich in seinen Sinnen ähnlich empfindet, während große Freunde, die man von früher noch kannte, die einem wichtig war, plötzlich verliert und die verlieren einen auch. Und das ist dann auch richtig so. Diese wirkliche Klärung innerhalb der sozialen Gefüge spielt jetzt, glaube ich, auch eine ganz große Rolle, denn der Weg ist mittlerweile so eingeschritten worden und so eingefahren worden, dass wir aus dieser Agenda gar nicht mehr rauskommen.
Ja, wir haben es ja gesehen an den letzten Tagen, was die Abendgebete angeht. Wir haben sehr viele Zuschriften von verzweifelten Eltern, die ihre Kinder meinen zu verlieren, weil die sich impfen lassen oder umgekehrt. Und also es ist auch eine Stimmungslage inzwischen entstanden, die natürlich sehr spaltet. Auch hier, es ist so unendlich wichtig, dass wir jetzt lernen, miteinander umzugehen, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben. Unterschiedliche Meinungen und auch daraus resultierende Handlungen, wie zum Beispiel, ich bin für das Impfen, also lasse ich mich impfen, müssen respektiert werden. Nun gibt es natürlich viele Meldungen, was diese Spike-Proteine angeht und sind die Geimpften dann eventuell ja noch ansteckender und wie gefährlich ist die Ansteckung? Das stimmt, aber wir können ja jetzt nicht vorher fragen, bist du geimpft oder nicht? Also entscheide ich, dass ich am Ende meines Tages überhaupt niemanden mehr treffe. Wenn wir heute einkaufen gehen, wenn wir neben jemandem an der Kasse stehen und so weiter, das sind ja alles Möglichkeiten, sollte ein Geimpfter wirklich ansteckend sein, dass wir uns überall anstecken könnten. Und das ist die gleiche Angst, die hier geschürt wird, wie die Angst vor dem Virus, dass wir uns von jemandem, der das Virus hat, anstecken lassen können. Fakt ist doch, solange wir uns gesund verhalten, solange wir stabil sind, und zwar innerlich wie äußerlich, können wir auf die Straße gehen, können wir in Geschäfte gehen und können unser Leben leben. Das Wichtigste ist, aus der Angst herauszukommen.
Richtig. Und ich bin da im wirklichen Gottvertrauen, weil unsere Schöpfung hat uns alle wesentlichen Zusammenhänge mitgegeben, die wir brauchen, um uns gegen Krankheiten oder gegen irgendwelche Einflüsse, die uns nicht gut tun, zu wehren. Und das gehört dazu gehören auch dann, wenn es denn so sein sollte, geimpfte Spreader, die dann entstehen vielleicht durch die Impfung, also Impfspreader, auch ein interessanter Begriff. Aber wenn das so sein sollte, dann soll es so sein. Ich muss ehrlich sagen, ich möchte gerne die Risiken meines Lebens nicht kalkulieren bis ins letzte Detail, sondern im Vertrauen sein. Und ich gehe jeden Tag durch die Welt und weiß, dass mein Leben in der nächsten Minute schon beendet sein könnte. Jeder weiß das, jeder muss das wissen. Und das ist auch gar nicht tragisch, weil das gehört nun einmal zum Leben. Und dazu gehört auch der Tod. Und man hat das Problem, dass wir hier mit dem Begriff Tod arbeiten, als könnten wir diesen Tod verhindern in irgendeiner Form. Und glaubt mir, niemand kann den Tod verhindern. Der wird kommen wie das Amen in der Kirche. Und hier wird eben dieses geschickt aufgebaut, hier eine Panik zu erzeugen, wie das die Kirchen auch gemacht haben. Das ist ja eine Religion, die da entstanden ist. Die Kirchen haben uns dann ja auch gesagt, und dann gehst du irgendwann rüber und dann kommst du in die Hölle. Das heißt, man hat also die Menschen damit bedroht, zu sagen, was passiert, wenn sie nicht entsprechend der Kirche handeln, was dann passiert, wenn sie dann rübergehen, über den Tod sogar hinaus. Und das sind alles die ähnlichen Mechanismen, die bei den Leuten triggern, und dadurch bekommen sie halt Angst und irgendwann machen sie alles, was man ihnen sagt.
Ja, und es geht ja nach dem sogenannten Tod. Es ist ja nur der Verfall des körperlichen Daseins, aber unser Geist, unsere Seele bleibt natürlich erhalten und geht hinüber und macht dort weiter. Viele, die das Abendgebet hören, die die Buchlesungen mitbekommen, die sind schon voll im Thema und wissen, Sie wissen einfach, weil auch in der eigenen Empfindung spürt man, Mensch, da sind alte Erinnerungen, da klingen uralte Melodien. Ja, natürlich, man weiß das irgendwie. Und dass uns das dogmatisch aberzogen wurde über die letzten 1500 Jahre von Seiten der Kirche und damit auch dem Staat, das steht eben auf einem anderen Blatt. Es ist jetzt die Zeit der Transformation und jeder muss zusehen, dass er sich selber befreit aus der Verwirrung dessen, was er sich so an Informationen im Laufe seiner Wanderungen aufgeladen hat. Ja, und es gibt zum Beispiel einen Hygieneexperten. Das ist Professor Dr. Klaus-Dieter Zastrow. Und dieser Klaus-Dieter Zastrow, der ist ein Hygienearzt, der schon lange auf diesem Gebiet arbeitet. Der hat früher auch beim Bundesgesundheitsamt gearbeitet, also dem heutigen Robert-Koch-Institut, weil er auch Geschäftsführer der Ständigen Impfkommission gewesen ist. Und heute ist Zastrow Direktor und Chefarzt der Hygieneinstitute 5 großer Kliniken und 12 Pflegeeinrichtungen. Und dieser Professor Zastrow, der sagt, wir hätten alle Lockdowns ersparen können, wenn wir uns richtig verhalten hätten, nämlich indem wir gegurgelt hätten. Einfach gurgeln, um die Bakterien, die Viren, die Mikroben im Rachenraum abzutöten. Und dieser Ex-STIKO-Chef hat richtig mit der Corona-Politik abgerechnet. Die Epoch Times berichtet darüber. Und er lässt schon seit letztem Jahr April sein Personal sowie Patienten und Bewohner mit einer Schleimhaut-Desinfektionslösung gurgeln und verhindert so effektiv die Ausbreitung von SARS-CoV-2. Und nach seinen Angaben gab es in den von ihm betreuten Einrichtungen keinen einzigen Menschen, der an einer Covid-19-Erkrankung verstorben ist. Und auch ein genereller Lockdown in diesen Pflegeheimen, sagt er, war nicht nötig. Und das Gurgeln hat er auch eingeführt, damit das Personal nicht ausfällt, weil es am Anfang Personalausfälle gegeben habe. Aber dann sagte er, aber das waren Leute, die sich nicht an die Vorschriften gehalten haben. Zastrow erinnert sich, dass einmal 5 oder 6 Mitarbeiter auf einmal ausgefallen waren, weil sie gemeinsam ohne Beachtung der Hygieneregeln die Pausen zusammen verbracht hatten. Und damit das nicht mehr vorkommt, wurden sie alle an das regelmäßige Gurgeln gebunden. Das war also eine Vorschrift. Und er sagt wörtlich, wer mit Schleimhautdesinfektionsmittel gespült und gegurgelt hat, inaktiviert die Viren und ist nicht mehr ansteckungsfähig und wird, wenn überhaupt, nur mild erkranken. Damit wird jede Infektionskette unterbrochen. Und auf diese Weise hätte man tausenden Menschen in der Pandemie das Leben retten können. Vor allem hätte man auf die Lockdowns verzichten können. Und er sagt, diese Menschen habe die Politik jetzt auf dem Gewissen. Wir wissen, dass da noch einige mehr sind, die auf dem Gewissen der Politik ist, aus anderen Bereichen. Aber wir haben ja hier auch schon öfter gesprochen, auch diese CDL-Lösung ist zum Gurgeln geeignet. Auch wir machen das regelmäßig, um abzutöten mit dieser CDL-Lösung. Und Andreas, was wir am Anfang schon gesagt haben, es gibt so viele Empfehlungen für gesundes Leben und für ganz einfache Prävention, aber sie wird uns leider von oben her nicht erwähnt.
Ja, also was ich spannend finde, ist, dass dieser Professor Zastrow hier von einer Massentötung spricht durch die Politik. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass also unter der derzeitigen Regierung Massen an Menschen des Volkes, sie sind übrigens eingeschworen, den Nutzen des Volkes zu mehren. In diesem Fall weiß man nicht genau, was damit gemeint ist, aber und jetzt stellt sich dabei heraus, dass da Massen an Menschen getötet wurden durch diese Regierungsmaßnahmen. Und jetzt kann man natürlich sagen, das haben sie nicht besser gewusst. Wenn ich aber sehe, was im letzten Jahr schon bereits an Kritikern auf den Plan trat, die neben den TV-Wissenschaftlern gesagt haben, stopp, und das sind nicht wenige gewesen, sondern Tausende, und die gesagt haben, halt, das ist der falsche Weg, was wir hier machen. Alleine die Tatsache, dass wir jedes Virus irgendwie abtöten müssen. Ein Virus ist doch nicht unbedingt immer nur schlecht, Ein Virus könnte natürlich auch unsere Abwehrkräfte stärken, indem wir damit in Konfrontation kommen und unser Körper Antikörper aufbaut. Ich bin als Kind im Urlaub gewesen in Österreich, in Ramsau am Dachstein beispielsweise. Vielleicht gibt es da einige, die uns gerade hören.
Du warst das?
Ja, da hatte ich meine erste Freundin, Erika, 5 Jahre alt.
Sprich bitte nicht weiter.
Nein, ich erzähl's nicht weiter, ich will dir nicht wehtun. Auf jeden Fall, ich war auch 5, auf jeden Fall ist es so, da sind wir durch den Kuhstall gelaufen und da haben wir mehr oder weniger mit der Kuhkacke da mit den Händen drin rum und haben uns das anschließend irgendwie mit ins Gesicht geschmiert. Und also nicht vorsätzlich, sondern...
Du hast schon immer sonderbare Methoden gehabt, die Mädels rumzukriegen.
Ja, das war schon so eine Nummer, ja. Nein, aber es ist wirklich verrückt. Und ganz ehrlich, es hat doch niemanden wirklich gestört. Diese übermäßige Hygiene führt natürlich dann auch irgendwann ins Gegenteil. Hygiene ist wichtig, gerade in kritischen Zeiten. Aber wenn wir eines noch mal klar machen, die Leute haben... immer schon irgendwie an Grippe gelitten, haben immer irgendwelche Grippewellen gehabt, wo auch viele Leute ausgefallen sind. Es ist doch alles relativ einfach, das Ganze. Es wird hier ein Szenario aufgebaut, welches ich nicht mehr verstehen will.
Herr Zastrow offenbar auch nicht, denn er macht sich Gedanken darüber, warum diese so einfache wie billige Virusbekämpfung, einfach das Gurgeln, nicht von den großen Medien und der Politik aufgegriffen wurde. Und er sagt, 2 Möglichkeiten. Kann es sein, dass man die Pandemie noch fest als Drohstock in der Hand halten will? Oder hat man Angst vor der Blamage, gelinde ausgedrückt, sagt er, also vor der Blamage aufzufliegen, dass man sowas nicht erkannt hat und an die Menschen weitergegeben hat. Das geht in eine ähnliche Richtung wie das, was Julian Reichelt von der Bild-Zeitung sagt. Und er sagt, dass die Entscheidungsträger um die Effektivität dieser Methode, der Gurgelmethode, wissen. Daran hat er überhaupt keinen Zweifel. Und gerade darum gäbe es keine breite Resonanz. Wenn seine Methode nicht funktionieren würde, dann hätte man das schon längst widerlegt. Aber er sagt, das tut niemand. Und nochmal, er ist ausgewiesener Hygieneexperte. Und er wäre zum Beispiel offen dafür, sich in eine Talkrunde zu setzen mit Christian Drosten oder mit Lothar Wieler. Und meinetwegen, hat er gesagt, kann auch noch der Herr Lauterbach dazukommen. Das würde dann wieder spannend werden. Aber er sagte, natürlich würde aufgrund dieser Behandlungserfolge die Bevölkerung jegliches Vertrauen in die Regierung verlieren, wenn eine solche Sendung ausgestrahlt werden würde. Dann würde auch dem letzten Zuschauer klar werden, dass man mit dieser effektiven, billigen und seit Jahrzehnten erprobten Munddesinfektion, die kinderleicht umzusetzen ist, massenweise Todesfälle und hunderttausende Erkrankungen hätte verhindern können.
Also für mich ist da ein Bereich ganz besonders wichtig, dass er sagt, er geht davon aus, dass die verantwortlichen Entscheider, er meint natürlich die Entscheidungsverkünder, die Politik, ob das die Entscheider sind, das sei mal dahingestellt, dass die Entscheidungsverkünder zumindest sehr wohl wissen, dass es das gibt und sehr wohl wissen, dass es anders möglich wäre. Und was hier Auftritt ist natürlich eine besondere Qualität des Vorwurfs. Hier wird also quasi dann ein Vorsatz deutlich, mindestens ein bedingter Vorsatz. Und ein bedingter Vorsatz oder Vorsatz, das heißt mit Wissen und Wollen, Massen zu töten, das ist natürlich schon ganz deutlich hier herauszuanalysieren, was er hier herausgearbeitet hat. Man muss das Ganze einfach nur mal zusammenstellen mit den entsprechenden Schlagworten und dann kommt hier schon eine Beweislast raus, auf Indizien aufgebaut, die normalerweise die Staatsanwaltschaft sofort aktiv werden lassen müsste.
Ja, und er rät, also wir sprechen hier über CDL, aber er sagt, es gibt auch etwas anderes, das kann sich jeder in der Apotheke holen, das heißt Beta-Isodona Plus und das kann man, also Beta-Isodona Plus und das nimmt man 1 bis 2 Milliliter plus der gleichen Menge Wasser jeden dritten Abend, also gar nicht jeden Tag, sondern jeden dritten Abend nach dem Zähneputzen 30 Sekunden lang gurgeln und Mundspülen und er sagt, es gibt auch keine Nebenwirkungen und damit hätte jeder alles gemacht, was man tun kann und ich finde es wirklich spannend, weil wir am Anfang schon darüber gesprochen haben, einfach gurgeln. Auch jemand, der zum Testen geht, sollte mit CDL oder diesem Beta-Isodona gurgeln. Es gibt auch noch andere Präparate. um dann einfach auch für diesen Zeitraum die Viren wegzuhaben. Aber wenn man das regelmäßig macht, dann ist man wirklich eigentlich sehr, sehr gut dabei und hat die Prävention vorgenommen, die es braucht.
Ja, aber stell dir mal vor, die hätten das tatsächlich im letzten Jahr, im Juli oder im Juni vielleicht sogar schon im Vorfeld eingeführt, weil sie wussten, wie es ist. Wie hätte man denn diese Ergebnisse heute produzieren können? Die gesamte Ökonomie ist zusammengebrochen. Die mittelständischen Betriebe sind alle kaputt gegangen. Die Menschen hängen am Tropf des Staatssäckels. Und dieser Staat nimmt permanent neue Gelder auf mit verfassungswidrigen Mitteln, wie es beispielsweise der Vertrag von Maastricht und die Euro-Konvergenzkriterien vorschreiben. All diese Dinge hätte man dann ja nicht machen können. Und da das alles ja passiert ist, wieder besseren Wissens oder eben halt mit einer entsprechenden Planung, kann man natürlich heute die Agenda sauber ableiten. Und wir reden gar nicht mehr von einer Verschwörungstheorie, die ja in der Zukunft liegt, sondern wir sehen eine Verschwörungspraxis, deren Theorie wir heute beweisen können, als wir sie als Theorie auch noch firmiert hatten. Also das ist ganz wichtig. Das heißt, die Beweise für die sogenannten Verschwörungstheorien sind jetzt erbracht worden durch die praktische Umsetzung und deren Ergebnisse. Eins und eins ist zwei, auch wenn das in irgendeiner Form jetzt mittlerweile auch als rassistisch eingestuft wird, dass man in der Mathematik keine sauberen Ergebnisse mehr abliefern darf. Nein, für mich ist das noch so.
Du darfst übrigens auch nicht mehr sagen, schwarz fahren. Jetzt haben hier ganz viele Behörden und Institutionen, die so große Banner und Plakate aufgestellt hatten, dass Schwarzfahren bei der Bahn und so verboten ist. Das darfst du jetzt auch nicht mehr sagen.
Gut, also ich bezweifle, dass das Schwarzfahren irgendetwas mit Rassismus zu tun hat. Ich bin sicher, dass die Wurzeln dafür woanders liegen.
Ich habe jetzt die Meldung hier auch vorliegen. Wer hat das veröffentlicht? Natürlich die Bild-Zeitung. Und zwar heißt es, die Berliner Verkehrsbetriebe haben das Wort Schwarzfahren aus der internen und externen Kommunikation verbannt, um nicht in Rassismusverdacht zu geraten, nachdem der rot-grüne Berliner Senat im September 2020 ein sogenanntes Diversity-Programm beschlossen hatte. Und das ist auch bestätigt worden. Deshalb jetzt ohne Ausnahme wird nur noch vom Fahren ohne gültigen Fahrschein gesprochen.
Was soll ich dazu sagen?
Es ist halt, das Saloppe ist weg, und aber dafür sind wir politisch korrekt. Ja, und heute ist ja der 9. Juli, Andreas. Heute ist ja Cyberpolygon. Und darauf haben ja viele gewartet. Und tatsächlich habe ich gerade eine E-Mail aufgemacht, dass zum Beispiel, ich muss es checken, also ich sage es jetzt mal ohne Gewähr, aber dass der Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine Warnung rausgegeben hat, nämlich das Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalts wegen eines Angriffs ausgerufen haben soll. Und zwar schreibt hier eine Leserin: Ich habe Nachricht einer Beamtin aus besagter Region, deren Systeme vor 2 oder 3 Tagen ausfielen. Die Beamten wurden nach Hause geschickt und jetzt wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Siehe Anhang, und da ist eben dieses Schreiben von den Behörden aus Bitterfeld. Also Cyberpolygon läuft schon. Jetzt weiß ich nicht, ob das hier in Sachsen-Anhalt direkt was mit diesem großen Event zu tun hat, den das Weltwirtschaftsforum ja jetzt durchführt. Also Cyberpolygon, ein Hackerangriff, wird mit schwerwiegenden globalen Folgen simuliert. Klaus Schwab und weitere Akteure platzieren Cyberattacken öffentlich ganz weit oben jetzt auf der Liste schwerwiegender Bedrohungen. Ein Metropol-Artikel liegt uns hier vor, die haben das sehr schön aufgearbeitet und ich stelle euch den auch gleich nochmal ein. Wörtlich sprechen sie von einer drohenden Cyberpandemie. Auffällig ist jetzt die Einbindung Russlands bei Cyberpolygon. Und wie in den Jahren zuvor ist auch diesmal die staatsnahe Sberbank Gastgeber und Initiator des Planspiels. Und das ist natürlich eine eigentlich verwirrende Geschichte, weil normalerweise ist es ja so, dass bei den ganzen Cyberattacken, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, sei es gegen die Ölpipeline in Amerika oder gegen den zweitgrößten Fleischproduzenten, gegen den eben auch ein solcher Angriff gestartet wurde, Und da hieß es ja immer, schuld ist der böse Ivan. Und hier schreiben die, was ist Russlands Rolle bei dieser Veranstaltung? Weil es widerspricht sich ja im Prinzip. Und da heißt es, Gastgeber und Organisator von Cyberpolygon ist mit der Sberbank das größte russische Finanzinstitut. Bereits 2019 und 20 fand die Übung in deren Security Operations Center in Moskau statt. Hauptaktionär der Bank ist die russische Regierung. Die Sberbank hat sich auf den digitalen Markt fokussiert und zwar auch auf Bereiche, die gar nichts mit Finanzdienstleistungen zu tun haben. In den letzten Jahren kaufte sie zahlreiche russische Unternehmen auf, die Online-Dienste anbieten, darunter ein Medienportal, ein Navigationsdienst, eine Immobilienplattform, ein Musikstreaming-Dienst, Gesundheitsdienst, Rechenzentrum und so weiter. Und noch für das laufende Jahr ist die Ausgabe der ersten russischen Digitalwährung, die wird heißen Sbercoin, geplant. Dies geschehe, sobald die russische Regulierungsbehörde grünes Licht dazu gebe, teilte die Bank im April mit. Sbercoin soll an den Rubel gebunden sein. Die Sberbank wäre damit die erste Bank weltweit, die eine Kryptowährung ausgibt und damit könnte es sich ja auch um eine entscheidende Machtposition in der Zukunft handeln.
Ja, also ich interpretiere hier ein wenig eine feindliche Übernahme von internationalen NGOs auf eine staatliche Bank. Und wenn wir hören, dass es eine russische Staatsbank ist, dann kann es sein, dass sich bei uns in den Köpfen sofort einnistet, das hat direkt was mit Putin zu tun. Auch ein Putin hat mit einem Deep State zu tun, genauso wie es Donald Trump hatte. Und ein Putin, der hat es nur länger durchgehalten, mittlerweile diesen Sumpf trocken zu legen. Und dieser Kampf dauert wesentlich länger, weil in den USA war es eben halt Donald Trump, der gesagt hat, wir müssen den Deep State auflegen, weil eine Spaltung der Macht auch in den offiziellen Behörden, die man auch noch mit der Demokratie überschreibt, das ist immer eine relativ gefährliche Geschichte. Donald Trump ist rausgebracht worden aus dem Weißen Haus. Die Mittel, mit denen das passierte im Rahmen der Wahl, sind mehr als umstritten. Aber wir haben gesehen, was passiert ist. Aber wir sehen auch, dass in Russland offenbar diese Deep State-Mechanismen dort mit eingeführt werden. Und wir sehen natürlich auch, dass diese Cyber-Polygon beispielsweise, die jetzt läuft, in bestimmten Bereichen in Deutschland angesetzt wird. Ich kenne ja aus diesen entsprechenden Rescue-Teams einige, die dort in den entsprechenden Ministerien tätig sind, in einer hohen Position, die verantwortlich sind für die Umsetzung. Und da wird es so sein, da gab es Gebiete wie Aschaffenburg in der Vergangenheit und so weiter, könnte durchaus sein, auch dass es dort eben im Osten ein solches Gebiet ist, in dem das stattfindet, Bitterfeld oder wo das war, was du gerade vorgelesen hattest. Aber entscheidend ist, es werden jetzt Tests gemacht, dass wirklich die Logistik per Computer ausfällt. Bedeutet, dass also die Versorgung der Lebensmittel mit Lebensmitteln der Bevölkerung für die Bevölkerung nicht mehr gewährleistet wird und das Ganze plötzlich händisch umgesetzt werden muss im Rahmen einer Notfallsorgung. Da spielt dann die Armee eine Rolle und verschiedene andere exekutiven Organisationen, die das dann bewerkstelligen sollen. Das sind regelrechte Manöver, die da stattfinden sollen. Und man merkt auf jeden Fall schon, in welche Richtung sich diese ganze Manöverstruktur dieses Cyberpolygon entwickeln soll. Und wir müssen natürlich damit rechnen, und das sagen auch viele Insider, dass ein Masterplan dabei ist, der aufgebaut wird und wir dann in irgendeiner Form eventuell noch in diesem Herbst mit dem berühmten Blackout zu rechnen haben. Und der würde natürlich auch genau zu solchen Szenarien führen.
Also es sieht, ich habe mir das gerade noch mal angesehen, das sieht schon echt aus, dieses Schreiben da aus Sachsen-Anhalt, aus Bitterfeld. Also da werden wir sicher noch hinterher berichten.
Na, man weiß aber auch nicht, ob sie informiert werden. Wir dürfen nicht vergessen, ein Manöver ist ja erst dann ein richtiges Manöver, in dem die Teilnehmer gar nicht wissen, dass es ein Manöver ist. Das ist wie bei irgendwelchen U-Booten oder bei irgendwelchen Kriegsschiffen, wo plötzlich eine Alarmsirene geht und es wird nicht gesagt, dass es sich um eine Übung handelt. Alle müssen natürlich davon ausgehen, dass es der Ernstfall ist, bis dann irgendwann die Sache bekannt gegeben wird. Stopp, war nur eine Übung, alles ist in Ordnung, ihr könnt euren Blutdruck wieder runterfahren.
Ja, ich habe jetzt gerade aufgemacht hier. Mitteldeutscher Rundfunk meldet nach Hackerangriff Katastrophenfall ausgerufen. Landkreis Anhalt-Bitterfeld auch nächste Woche nicht arbeitsfähig. Und ich lese mal kurz hier rein für uns alle. Die Kreisverwaltung ist auch in der kommenden Woche nicht arbeitsfähig, wie sie mitgeteilt hat. Nach MDR-Informationen gibt es eine Lösegeldforderung gegen den Kreis. Derzeit können keine Dienstleistungen für die Bürger angeboten werden. Das sagt das Landratsamt, das heute den Katastrophenfall ausgerufen hat. Die Verwaltung sei nach einer Cyberattacke massiv eingeschränkt. Wir sind nicht in der Lage, Dienstleistungen anzubieten, sagte ein Sprecher. Und Kriminelle haben Daten verschlüsselt und gestohlen. Ja, und das am 9.7. Das ist natürlich alles reiner Zufall.
Das kann sogar sein, wir wissen es nicht. Es wird sich natürlich herausstellen dann, was wirklich dann gelaufen ist im Nachhinein. Eins kann man auf jeden Fall erkennen. Seit der Ankündigung der Cyberangriffe durch Klaus Schwab vom World Economic Forum ist an der Stelle schon bereits der Great Reset oder The Great Reset eben halt eingeleitet worden. Und seitdem laufen plötzlich überall Cyberangriffe. Am Anfang ist es natürlich auch so, man kann durch selektive Vermittlung von Nachrichten auch ein Bild erzeugen, zum Beispiel durch Unwetter, die normal sind, indem man sie regelmäßig meldet und überzogen darstellt. Dann prägt sich bei dem Bürger ein, oh, wir haben eine unnatürliche Situation, so viel hatten wir noch nie. Und so kann man das auch mit Cyberangriffen machen. Aber ich habe schon das Gefühl im Moment, dass man hier sehr viele auf den Plan gerufen hat und es drängt sich der Verdacht auf, aus den Erfahrungen, die ich mit der Politik und mit den entsprechenden Steuerern der Politik oberhalb der sichtbaren Politik gemacht habe oder machen musste, dass man hier eventuell auch ganz bewusst planerisch regelrecht Cyberattacken schon mal so als vorzeitiges Geschmäckle schon mal auftreten lässt, damit die Leute sich schon mal daran gewöhnen, dass das die Zukunft sein wird. Entscheidend ist, die Menschen dürfen nicht zur Ruhe kommen, nicht in die private Kommunikation kommen, sondern sollen in Angst bleiben. Das kann ich hier rein interpretieren, vor Virus oder vor Absturz des Internets oder vor medizinischer Versorgung oder vor Lebensmittelversorgung. Das ist das, womit man die Menschen mehr oder weniger beschäftigt.
Also immer wieder der Hinweis, Vorsorgen, Vorsorgen, Vorsorgen. Wer kann, soll es tun und wer mehr kann, soll auch für Nachbarn oder für die, die es nicht so gut können, mit vorsorgen. Am besten nicht mitteilen, aber wenn es soweit ist, dann diese Menschen mit einbeziehen. Ja, und also es ist eine spannende Situation, was dort passiert. Es ist übrigens ein wirklich sehr spannender Artikel von Multipolar, der sehr viel mehr Aspekte aufgreift, als wir jetzt die Zeit haben, hier euch mitzuteilen. Deswegen, ich habe jetzt gerade die MDR-Meldung über Anhalt-Bitterfeld eingestellt und habe direkt darunter, wenn ihr das sucht, diesen Multipolar Angriffs- oder Multipolarartikel eingestellt, Angriff mit Ansage. Das findet ihr darunter. Den solltet ihr euch in Ruhe durchlesen, weil er doch viele Fakten beinhaltet, die noch nicht bekannt sind und die wir hier in der Breite auch noch nicht besprechen konnten, wie zum Beispiel Überschrift, das Agenda-Setting der Superreichen und ob das Planspiel eventuell sogar die Grundlage dafür ist, dass Teilnehmer später hacken können und vor allem, wer alles daran beteiligt ist an dieser Übung. Es führt zu weit, da müsst ihr jetzt ein bisschen selber ran, und zwar für die, die es interessiert. Ja, und natürlich sehen wir jetzt viele, viele Meldungen, dass die Nahrungsmittelketten unterbrochen werden, dass die anderen Lieferprodukte, Artikel nicht mehr ankommen durch Cyberattacken. Und es gibt ein Interview mit einer langjährigen Kritikerin der Fleischindustrie, Diana Moss heißt sie, Präsidentin des American Antitrust Institutes. Die wird zitiert bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten und sagt, was wir in der Fleischlieferkette haben, ist ein Kartell. Und sie sagt, wenn also eins von diesen wenigen Unternehmen, die zu diesem Kartell gehören, generalstabsmäßig angegriffen werden, dass es praktisch Auswirkungen auf die Fleischlieferung auf der ganzen Welt hat. Und sie sagt, zu diesem Kartell gehören nur 4 Unternehmen und darunter eben JBS. Das war dieses Unternehmen, das vor wenigen Wochen angegriffen wurde, der zweitgrößte Fleischproduzent in Amerika und Südamerika. Und sie sagt, nur 4 Unternehmen schlachten etwa 85% der Rinder des Landes, die für Rindfleisch gezüchtet werden. Diese Unternehmen betreiben riesige zentralisierte Schlachthöfe und sie sagt, dass eine kleine Anzahl von Unternehmen auch die Hühnerproduktion, die Mehlmühle und andere Arten der Lebensmittelverarbeitung dominieren. Und auf das Risiko von Cyberangriffen auf die Nahrungsmittelversorgung geht dann auch die Universität Minnesota ein, die eine Webseite dafür eingerichtet hat und die sagt, die Cyberattacken auf die Lieferketten werden zunehmen. Also man rechnet an allen Stellen damit, dass die Versorgung für die Bürger eben unsicherer wird und destabilisiert wird. Ja, und da müssen wir uns drauf einrichten. Es heißt hier in dem Artikel noch, dass die Angriffe auf die Lieferkette sehr schwer abzuwehren seien, da sie Software-Updates von vertrauenswürdigen Anbietern als Trojaner verwenden. Unternehmen müssten immer auf der Hut vor Viren sein, die von Mitarbeitern stammen, die schädliche E-Mail-Anhänge zum Beispiel öffnen, unwissentlich ihre Zugangsdaten an Kriminelle damit weitergeben oder ein infiziertes USB-Laufwerk an einen Unternehmenscomputer anschließen. Jetzt müssen sie sich auch vor Viren schützen, die als legitime Software-Updates von ihren eigenen Geschäftspartnern geliefert werden. Also es ist ja völlige Verwirrung.
Ja, wir sehen, wie weit wir vom Prinzip des eigentlichen Lebens auf dieser Erde abgekommen sind. Es gab doch mal irgendwann regionale Strukturen, wo jede Struktur für sich selbst gesorgt hat, dass man satt wurde. Allein die Tatsache dieser permanenten Diskussion um die Lieferketten muss doch die Diskussion auslösen, warum brauchen wir eigentlich Lieferketten? Warum muss eigentlich Fleisch? Warum müssen eigentlich die gesamten Waren durch die gesamte Welt geschickt werden? Warum kann nicht in jeder Region die Ware produziert werden, die man selbst braucht? In Anbetracht der Tatsache, dass diese Diskussion vom World Economic Forum, von den NGOs, von der EU, von den Regierungen, den sogenannten, nicht in keinster Form diskutiert werden. Wie können wir eigentlich die Probleme lösen? Nämlich indem wir die Nahrungsmittelversorgung vor Ort wieder aufbauen, so wie es früher einmal war und so wie es früher auch funktioniert hatte. Das zeigt mir, dass man nicht daran interessiert ist, das zu tun, nämlich indem man nämlich wirklich die gesamte Macht dieser Welt auf sich selbst vereinigt hat, dass die großen Konzerne die Patente auf Lebewesen haben, auf Getreidesorten haben, dass man mittlerweile sogar als Normalbürger behindert wird und es unter Verbot steht, alte Obst- oder Gemüsesorten anzubauen, weil es da irgendwelche Patente von Großkonzernen gibt. Diese ganzen Dinge werden in keinster Form diskutiert. Alles das, was logisch sich aufdrängt im Rahmen dieser völlig verworrenen Situation, alles das, was relevant ist, wird nicht diskutiert, sondern es wird Panik gemacht. Weiterhin, hier passiert das, wir müssen damit rechnen, dann könnte das passieren. Die Ketten brechen zusammen, die Versorgung ist nicht mehr gewährleistet. Alle diese Dinge führen eigentlich nur zu einem Vakuum und zu einer Ohnmacht bei den Menschen. Und das ist das offenbare Ziel. Was soll ich da anders interpretieren, auch wenn du jetzt wieder sagst, jetzt kommst du wieder mit deinen Verschwörungstheorien.
Ja, ich meine, du äußerst Verschwörungstheorien und in Berlin werden Verschwörungspraktiken entschieden.
Ja, offenbar.
Ist mir egal. Ja, also du machst das schon, Andreas. ja, und dann gibt es hier eine Menge Artikel inzwischen über das, worüber wir hier auch gesprochen haben. Auch da gehen wir nur ganz kurz rein. Das ist zum Beispiel jetzt ein Handelsblatt-Artikel. Und da heißt es also, die Lebensmittelpreise in den Schwellenländern explodieren. Und das ist ja auch das, was der Klaus Schwab von Secret Reset vorher gesagt hat, nämlich, dass die Welt in Armut verfallen wird. Und dass es natürlich die sogenannten Dritten- und Schwellenländer als erstes erwischt, wo eh schon nichts mehr ist, wo man schon geraubt und geplündert hat von Seiten der großen Geldleute. Und da heißt es hier, in Russland und der Türkei, in Brasilien und Nigeria, im Libanon, überall werden die Lebensmittel rasant teurer. Eine kurzfristige Trendwende ist nicht absehbar. Die politisch Verantwortlichen stehen unter Druck. Naja, okay. Und jetzt wird hier der libanesische Regierungschef Hassan Diab zitiert, der sehr verzweifelt sein soll. Der Libanon, sagt er, ist nur wenige Tage von einer sozialen Explosion entfernt. Die Menschen hungern. Und im Libanon haben sich die Preise für Lebensmittel in dieser Wirtschaftskrise verdreifacht. Essen ist angesichts der Preissteigerungen für viele Familien zum Luxusgut geworden. Das warnt auch das Kinderhilfswerk UNICEF. Und so schlimm wie im Libanon ist die Lage in den meisten Ländern noch nicht. Aber zweistellige Preisanstiege für Grundnahrungsmittel schüren natürlich den Unmut auch in der Bevölkerung in den Schwellen- und Entwicklungsländern weltweit. Setzt man auch die politische Führung unter Druck. Es gibt auch schon etliche Demonstrationen, Andreas. Und damit geht es natürlich auch aus diesem Grunde Richtung Bürgerunruhen.
Also mich berührt das wirklich sehr, weil ich habe viele arme Länder in meinem Leben sehen müssen, sehen dürfen, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will. Und Armut und Hunger sind wirklich unsagbare Dinge oder verschmutztes Wasser. Und wenn wir jetzt nochmal auf dem Artikel von Herrn Professor Zastrow zurückkommen, der sagt, wenn man durch einfaches Gurgeln das Problem hätte lösen können, hätten wir auf die gesamten Maßnahmen verzichten können und dann wären auch diese gesamten Probleme nicht aufgetreten. So einfach ist das Ganze. Es ist wirklich so einfach. Und wenn er dann von einer Massentötung spricht, und jetzt muss man sich fragen, warum macht man das? Und jetzt kann man wiederum interpretieren und sagen, es geht eben halt um die Machtübernahme in einem eigenen Interesse. Und eigene Machtinteressen auf Kosten von Menschenleben ist aus meiner Sicht ein niederer Beweggrund. Und das Töten aus niederen Beweggrund abgeleitet, nennt man Mord. Und wenn ich sehe, dass in der sogenannten dritten Welt Menschen massenweise sterben müssen und ich nehme die vorherige Definition von mir mit dazu, dann handelt es sich um einen massenhaften Mord. Und dann wundert man sich nicht, wenn Menschen von einem Genozid sprechen, der geplant wurde. Ich kann doch das nachvollziehen, dass man in diese Dinge diskutiert und darüber anfängt zu sprechen. Was ich vermisse, ist eine wirkliche Diskussion, die diese Themen einfach mal auf den Punkt bringt. Warum traut sich kein Journalist aus den Mainstream-Medien? Aus den freien Medien trauen es sich einige. Oft auch vielleicht nicht so, wie ich es formulieren würde, aber dass wir eine sachliche, ordentliche Diskussion über die Massentötung weltweit der Menschen diskutieren aufgrund einer verfehlten Gesamtpolitik, die man Corona nennt und die mit irgendwelchen Initiierungen von Hammer and Dance und so weiter da regelrecht inszeniert wurden. Und das, muss ich sagen, ist wirklich schwer auszuhalten.
Hier in diesem Artikel sind viele Länder und deren Zu- und Umstände aufgeführt. Ich möchte ein Beispiel herausgreifen, nämlich die Türkei. In der Türkei verspricht die Regierung von Herrn Erdogan, politische Schritte jetzt gegen die Preisexplosion zu unternehmen. Es gibt Hilfsprogramme, reduzierte Mehrwertsteuersätze, zinsgünstige Kredite, denn die Preise für Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln, Tomaten oder Zwiebeln haben sich teilweise verdoppelt. Im Juni lag die Inflation bei 17,5%, für Lebensmittel sogar bei 20. Die Erzeugerpreise der Unternehmen stiegen im Juni um 42,9%. Das dürfte natürlich zeitverzögert auf die Verbraucherpreise durchschlagen und Lebensmittel weiter verteuern. Und es wird hier weiter beim Handelsblatt erläutert, türkische Landwirte müssen Dünger und Maschinen sowie Verpackungsmaterial importieren. Wegen der hohen Nachfrage auf den Weltmärkten sind die Preise für diese Güter meist auf Dollar- und Euro-Basis ebenfalls gestiegen, was sich in der Türkei angesichts der schwachen Lira noch stärker auswirkt. Allein die Preise für Plastikverpackungen oder Etiketten haben sich seit Jahresbeginn verdoppelt. Ob Saatgut, Dünger, Medizin, Verpackung, Treibstoff, alles kommt aus dem Ausland, klagt die Wirtschaftszeitung Dünya. Auch der Einkaufspreis für Sonnenblumenöl, ein Grundstoff für die Konservenindustrie, sei binnen eines Jahres von 7.000 auf 15.000 Lira pro Tonne gestiegen. Nach Angaben eines Branchenverbands sind die Schulden für Landmaschinen und Dünger in dem Sektor zuletzt um mehr als 10% gestiegen. Die Pandemie sowie die grassierende Inflation haben dazu geführt, dass es vielen Menschen im Land schlechter geht.
Tja. Und jetzt stellen wir dem entgegen, das, was wir im letzten Podcast gesprochen haben, in Idaho landen irgendwo in der Provinz zwischen den Kühen Milliardenwerte an Learjets, wo dann die Eigentümer der Großkonzerne sich treffen, der Club der Milliardäre, die sich dort treffen zu einem Seminar. Und das sind alle die, die nämlich ihre Vermögen, ihre Milliardenbeträge innerhalb des letzten Jahres alleine vervielfacht haben. Und wenn wir das dagegen stellen, dann haben wir auf der einen Seite die Gruppe der Leidenden und auf der anderen Seite die Gruppe der Profiteure. Und auch diese Diskussion findet nicht statt, sondern in den journalistischen Kreisen wird ausschließlich die Geldverteilung unter den Leidenden diskutiert, aber die Profiteure werden immer ganz sauber herausgelassen.
Und es ist natürlich Zufall, dass das alles zeitnah jetzt mit zeitgleich mit dem WEF in Davos stattfindet. Also, jo, ein Schelm, der dabei anderes denkt. Ja, und dann haben wir gestern verlinkt den Artikel von Business Insider, dass die Chefs zum Beispiel von Rossmann, von Kik und auch von anderen großen Ketten Alarm schlagen. Denn dieses von uns schon lange beschriebene Containerchaos auf See, also die geschlossenen Häfen zum Teil, wo hunderte Containerschiffe festhängen, sorgen nicht nur für höhere Preise, die jetzt von allen angekündigt werden. Also ihr Lieben, auch im deutschsprachigen Raum wird sich das alles noch erhöhen, sondern leere Regale werden jetzt angekündigt. So die ganzen Chefs, also Patrick Zahn zum Beispiel, Chef des Textildiscounters Kik, der hat große Schwierigkeiten angekündigt, durch die Frachtkapazitäten, die schwer eingeschränkt sind. Er kann kaum noch etwas buchen dort. Und da das Kik-Sortiment zum Beispiel stark auf aus Asien importierter Kleidung fußt, sei das ein Angriff auf das Geschäftsmodell. Und er sagt, Preiserhöhungen lassen sich nicht mehr vermeiden und natürlich auch durch die Lieferengpässe kommt vieles nicht mehr an. Auch bei Rossmann sagt man das ganz explizit, dass es immer schwieriger wird, die Waren aus Asien pünktlich in die Läden zu bekommen. Und so geht die Aufzählung der Missstände weiter. Und dann gab es ja noch vor kurzem eine Explosion im Containerhafen von Jebel Ali. Das ist ein Hafen von Dubai, der den Handel zwischen Europa und Asien regelt. Über den hast du doch neulich auch gesprochen.
Ja, vor 2 Monaten habe ich darüber gesprochen, in dem Video, welches auf der Wissensmanufaktur-Seite veröffentlicht ist. Und da kann man einfach mal raufgucken. Da geht es um die Weltmacht China. Und da geht es genau unter anderem im Persischen Golf liegend neben Dubai, nämlich um diesen speziellen Hafen, von wo man aus ein Schienennetz plant oder plante, parallel zum Suezkanal. Und das will man natürlich verhindern. Und es wird jetzt ganz deutlich klar, wie der große interne Krieg um die Logistikketten gegen die Seidenstraße Chinas stattfindet. Als ich das vor 1-2 Monaten veröffentlicht hatte, da war mir auch noch nicht klar, wie schnell das Ganze jetzt tatsächlich auch im Mainstream ankommt. Jetzt ist es angekommen und wir sehen, welche Probleme da kommen. Und man versucht hier offenbar an jeder Kante die Lieferung, Belieferung der Menschen mit lebenswichtigen Waren zu verhindern oder zu erschweren.
Also, da hat es also vor 2 Tagen eine Explosion gegeben. Ist alles reiner Zufall, ist logisch. Also alles reiner Zufall, dass jetzt an diesem handelswichtigsten Hafenumschlagplatz eine Explosion passiert und deswegen den Handel mehr oder weniger nicht lahmlegt, aber empfindlich stört. Und hier heißt es, DP World, der 4. Hafenbetreiber der Welt, bezeichnet den Jebel Ali Port als Gateway Hub und wichtigste Verbindung zum globalen Handelsnetzwerk, das den Ost- und Westmarkt verbindet. Also wie du das auch beschrieben hast. Und dieser Hafen spielt eben eine bedeutende Rolle bei der Bedienung des Golfs, Europas, des indischen Subkontinents und der afrikanischen Märkte. Gestärkt wird der Hafen durch den hohen Spezialisierungsgrad auf die Lagerung und den Umschlag von Gütern aller Art. Als drittgrößter Re-Export-Hub der Welt nach Singapur und Hongkong laufen etwa 60% des chinesischen Handels über Dubais Jebel Ali Free Zone, JAFZA nennt man das, die weltweit größte Freihandelszone und den Jebel Ali Hafen für den Re-Export. Ja, Andreas, das ist also Umschlagsummen im Jahr um ungefähr, also 2011 lagen die Umschlagsummen schon bei über 10 Milliarden US-Dollar. Eine aktuellere Zahl sehe ich da gerade nicht. Und ja, ein Schelm, der Böses denkt, dass da jetzt ausgerechnet alles explodiert.
Ja, wir sehen, das ist, was ich gerade sagte, einen Kampf um die Lieferketten und auch um die entsprechenden Versorgungsstraßen und die Infrastruktur. Wir wissen zum Beispiel, dass die BWA, das ist ein Bundesverein für Wirtschaft und Außenhandel, jetzt sogar darüber spricht, parallel zu den Seidenstraßenprojekten Chinas ein eigenes Projekt zur Belieferung nach China aufzubauen. Daran erkennt man auch schon, wie hilflos momentan das Gestammel ist der sogenannten Lobbyisten. Denn China ist fertig geplant, hat alles durch, die Terminals stehen alle und man glaubt jetzt wirklich, da noch etwas Neues aufbauen zu können. Man versucht es zu verhindern, das erkennen wir auch in Syrien, weil Syrien ist ein zentraler Punkt, das liegt ja alles dort in dem Bereich auch. Und in Syrien werden eben halt wichtige Knotenpunkte der Seidenstraße tangiert und deshalb erkennt man auch hier das Interesse zum Beispiel der Vereinigten Staaten, hier möglichst eine gewisse Unsicherheit auch aufrechtzuerhalten, damit man eben halt gegen die chinesische Übermacht irgendwie ankommt, ist ein wirklich dreckiges Spiel, was da insgesamt weltweit läuft. Eigentlich furchtbar, denn es läuft alles auf Kosten der Menschen ab.
Ja, ich weiß, dass jetzt wieder einige sagen werden, ich will das alles gar nicht mehr hören und ich möchte mich damit nicht mehr beschäftigen. Es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, damit wir größtmöglich vorbereitet sind, geistig wie auch wirtschaftlich. Und mit Freuden sehe ich ja, wie viele auch ihr Gemüse anbauen und seht zu, dass ihr auch Saatgut für nächstes Jahr da habt, weil wir gar nicht wissen, ob es nächstes Jahr überhaupt noch Saatgut gibt. Also seht eben auch zu, dass ihr versucht, aus euren Bohnen, die ihr erntet, die einzelnen Bohnen herauszuholen, die zu trocknen und das nächste Jahr zu benutzen. Oder bei den Tomatenkernen das Gleiche. Oder ihr kauft euch noch mal Saatgut, weil das hält immer ein paar Jahre. Also das ist auch meine Erfahrung. Vorsorge ist jetzt das Allerwichtigste. Und du sagst es immer wieder, Andreas, weil ich habe da wirklich offenbar irgendwie ein Gen mitbekommen, ein Vorsorgegen. Und betreibe die Vorsorge schon seit einigen Jahren, dass du manchmal ganz verzweifelt warst.
Ja, ich bin froh, dass du das Vorsorgegehen hast und nicht das Shoppengehen. Das ist mir weitaus sympathischer. Und ich muss ehrlich sagen, als du damit im letzten und im vorletzten Jahr schon intuitiv anfingst, habe ich schon gesagt, du, jetzt reicht's aber langsam mal. Aber ich bin sehr froh, dass wir da so aufgestellt sind. Ich bin auch vor allem sehr froh, dass wir über unseren Podcast hier schon seit einem Jahr vielen, vielen Menschen immer wieder sagen, wie wir die Situation sehen. Das kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er dem folgt oder nicht. Viele tun es und wir kriegen heute natürlich ein großes Feedback auch von vielen Menschen, die einfach nur sagen, gut, dass wir das damals schon nur mit reinbekommen haben. Wir haben damals reagiert und sind sehr froh darüber.
Ja, das Gärtnern zum Beispiel, das muss man auch wirklich erst mal üben, wenn man damit vorher nichts am Hut hatte. Wir ja auch nicht. Wir haben auch, sind hier ins kalte Wasser gesprungen, so wie viele von euch. Und es ist einfach erfreulich, wenn man dann sieht, was ihr da alles macht. Meldung zum Schluss, Andreas. Ich weiß, du sitzt schon wieder auf heißen Kohlen, du willst weiter, aber ich möchte das noch schnell reingeben. Der Herr Schwab vom WEF hat ja angekündigt, dass durch die Pandemie und durch den Klimawandel und die damit zusammenhängenden Lockdowns und Weltveränderungen, dass damit auch die Besitz- und Eigentumsverhältnisse der Menschen auf der ganzen Welt sich verändern werden. Und er sagte ja, Ja, die Menschen werden irgendwann gar nichts mehr besitzen und sie werden ganz glücklich darüber sein. Weiß zwar nicht, wie sie das noch hinbekommen wollen, dass man darüber glücklich ist, aber eine Meldung, die ich gerade gefunden hatte, habe ich vorhin eingestellt, die kommt von Bosch und von Miele, heißt, und die richten sich jetzt mit der Werbung an die jungen Leute, dass man flexibel und sorgenfrei soll sein kann, wenn man die Hausgeräte wie Waschmaschinen, Spülmaschinen, Herd und so weiter nicht mehr kauft, sondern leased, mietet. Und dann, damit hat man dann nicht nur die Anschaffungskosten gespart, sondern die möglichen Reparaturen. Dafür muss man nicht aufkommen. Und ja, Blue Movement powered by Bosch heißt das. Seit Ende Mai ist das auch in Deutschland jetzt virulent. Und die Idee, mit der man hier an den Start geht, ist, die Hausarbeit so flexibel und sorgenfrei zu machen wie nie. Also so eine Art Abo-Modell für Haushaltsgeräte. Und da heißt es, ab einem Abo-Einstiegspreis von monatlich 12,99 € dürfen sich alle Studierenden, ältere Menschen oder Familien auf ein modernes Hausgerät von Bosch freuen. Und wenn mal etwas ist, Reparatur und Ersatz sind im Abo-Preis bereits inklusive. Mehr noch, ist ein Gerät irgendwann nicht mehr nutzbar, kümmert sich Blue Movement um die nachhaltige Wiederaufbereitung oder das Recycling. Das soll dann in der Gesamtbilanz wertvolle Ressourcen schonen. Und so einfach geht's. Online lässt es sich dann buchen, dieses Blue Movement Abonnement. Man kann eins oder mehrere Haushaltsgeräte von Bosch wie Trockner, Kühlschränke, Spülmaschinen und die Abo-Dauer auswählen und das ausgewählte Gerät soll vor Ort beim Kunden ruckzuck von den Technikern installiert und bei Bedarf repariert oder ersetzt werden. Andreas, das klingt ja gerade für Menschen, die jeden Cent zweimal umdrehen müssen. Ganz gut.
Naja, es ist natürlich hier eine neue Ära, die eingeleitet wird bis zum Jahre 2030. Kein Eigentum mehr. Das ist das, was Klaus Schwab sagt. Ich weiß nicht, ob er sich damit auch selbst sieht als eigentumslos. Denn wenn einer etwas liest, muss es ja jemanden geben, dem das gehört, damit er es überhaupt verleasen kann. Wer ist denn der Eigentümer? Sind das Außerirdische oder was will man da jetzt einführen? Das ist ja das Absurde. Wenn es heißt, kein Mensch wird mehr Eigentum haben, dann frage ich mich, wem gehört das denn, wenn man etwas leasen kann? Irgendeiner steht dahinter. Nein, wir sehen hier eine völlige Umstrukturierung, um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Die Geldmenge ist verteilt. Kleine Oligarchie von Machtinhabern steht dort deutlich. China KP, Nichtregierungsorganisation und so weiter. Ich habe es oft genug erklärt. Und jetzt wird der Sack zugemacht. Man braucht gar nicht mehr produzieren, weil die Menschen eh kein Geld mehr haben, um etwas zu produzieren, weil das Geld gehört mittlerweile alles dieser Gruppe von Menschen. Und damit kann man jetzt neue Strukturen einbauen und sie dann irgendwo am langen Hebel im Rahmen der Vollkaskomentalität komplett in Schwitzkasten nehmen, der Abhängigkeit.
Ja, und das wird natürlich auch unter anderem über ein jetzt wahrscheinlich bald eingeführtes Sozialpunkt System passieren, weil wenn du da jetzt viele Minuspunkte sammelst durch nicht kollektives Verhalten, dann bekommst du halt keine Waschmaschine geliefert von Blue Movement und oder sie wird dir einfach abgestellt aus der Ferne. Ich weiß nicht, ob das geht, aber so wie ich das sehe, geht es. Und Andreas, es ist ja jetzt schon zu beobachten. Es heißt hier, wenn du ein Abo abschließt, wird das Gerät ruckzuck aufgestellt. Wenn du heute eine Waschmaschine kaufen möchtest, dann wartest du fast ein Jahr zum Teil. Und möglicherweise ist das ja auch der Hebel, um die Menschen zu so einem Abonnement zu überreden.
Ja, natürlich. Aber das führt natürlich zu weit mehr. Die Menschen, die ihr Vermögen in Kapitalanlagen haben, wie zum Beispiel in Aktiengesellschaften bei Miele oder solchen Konzernen beispielsweise, die werden natürlich in Zukunft nicht mehr diese Umsätze haben können, da die ja auf einer ganz anderen Ebene sind, nämlich im Rahmen dieses Green Deals. Das heißt, der Profit steht im Unternehmen nicht mehr oben, sondern nur noch die Bedienung der Menschen und die Bedürfnisbefriedigung, was ja an sich eine vernünftige Sache wäre, wenn es da nicht eine Aufteilung der Macht gäbe, die dahinter steht, die zu ganz anderen Schlüssen kommen lässt.
Ja, immer wieder kommen wir zum selben Punkt. Die Mächtigen haben alles in der Hand und möchten sich die Welt untertan machen. Herrschaften, Es sind ja wunderschöne Fantasien und vieles setzt ihr davon auch um, aber am Ende entscheidet jemand anderer. Tja, und dann drehen sich die Dinge wieder um. Wir müssen durchhalten, wir müssen stabil bleiben, wir müssen im Gottvertrauen bleiben, uns mit der Natur verbinden, mit den Kindern rausgehen und beten. Bleibt stabil.
Ja. Wir beschreiben ein crashendes System und danach wird es wirklich gut. Davon sind wir wirklich überzeugt.
Wir begleiten euch durch den Wandel.
Alles Liebe.
Ciao.